mit Thies. Mit Thies.
Die Dänen haben einen Humor und da möchte ich bei den Deutschen das erstmal im Raum stellen, ob die überhaupt einen haben.
Ines Bjørk David ist eine dänische Schauspielerin, die seit vielen Jahren in Deutschland lebt. Sie war in Verbotene Liebe, die Vanessa von Bayenbach. In Sturm der Liebe Miriam Saalfeld, geborene von Heidenberg. Wir kennen sie aus Männerherzen oder aus der Reihe Die Toten vom Bodensee. Demnächst zu sehen in einem Mehrteiler im Ersten, Bonusfamilie. Hallo nach Berlin.
Ja, hallo.
Dieses Wort, das verschlucke ich mich schon beim Luftholen einfach.
Beim Hallo.
Beim Hallo. Auch selten verschluckt beim Hallo. Dieses Wort Bonusfamilie ist ja schon wunderbar schön. Es ist das schwedische Wort für Patchwork-Familie.
Ja.
Du kanntest das natürlich als Dänin. Wie heißt es bei euch im Dänischen?
Bonusfamilie, aber auch erst neuerdings. Also es hieß früher bei uns auch Patchwork.
Mhm.
Und als ich noch in Dänemark gelebt habe, hieß es auch noch so. Und jetzt aber mittlerweile heißt es wirklich auch Bonusfamilie, was ich super finde. Weil wir haben ja früher dann auch nicht gesagt, mein Stiefbruder oder mein Stiefpapa. Man hat gesagt, mein Pappbruder, meine Pappschwester, meine Pappmama. Und das ist natürlich auch so nicht so wirklich positiv, dass jemand aus Pappe gemacht ist. Halt so nicht richtig echt.
Meine Pappschwester. Aber du meinst jetzt nicht eine Schwester aus Pappe. Also, sondern
nee, das ist dann die Stiefschwester.
Die Stiefschwester. Aber heißt das heißt im Dänischen.
Im Dänischen.
Das so.
Früher hat man das so genannt.
Ja, und was heißt Pappe auf Dänisch?
Ja, Pappe
auch,
halt. Ne?
Also auch Pappe.
Genau, wirklich wie so ein Pappkarton, den ich so mitnehme, aber der ist nicht wirklich echt.
Haben denn die Schweden und mehr noch kannst du für die Dänen natürlich sprechen, haben die generell weniger Anglizismen als wir?
Nein.
Die Patchwork. Ja, warum haben die das Wort Patchwork-Familie nicht beibehalten?
Wir haben natürlich viel, viel mehr. Wir wachsen ja mit komplett amerikanischem Fernsehen auf. Nee, ich glaube einfach, weil es eben, also Patchwork an für sich ist ja auch nicht negativ, aber du kannst ja schwer sagen, ach hier meine Patchwork-Mama, das ist einfach zu lang, das sagt keiner, das ist doof. Und um von diesem Stiefmutter oder Pappmutter dann wegzukommen, und ich glaube tatsächlich auch, dass dieser Bonusbegriff aus Schweden rüberschwappte nach Dänemark. Also hat man irgendwann in Dänemark gesagt, hey, das ist doch viel besser.
Ja.
Das ist wenigstens ein bisschen positiv und es gibt wenigstens die Möglichkeit, scheint größer, dass man das annehmen könnte als etwas, was mir vielleicht sogar was bringt. Mhm. Ich habe noch mehr Erwachsene, die sich um mich kümmern. Ich habe vielleicht noch mehr Geschwister, die ich mag. Und nicht nur diese halb echten Menschen aus Pappe neben mir, die ich ertragen muss. So.
Das Wort Papa finde ich auch sehr schön.
Ja,
für Stiefvater, der Papa.
Und das heißt natürlich dann aber bei uns Papfa, weil das heißt ja dann Fa. Ja.
Herrlich. Ja. Deine Rolle ist Lisa,
jo.
Die eine fröhliche ist. Sie wird beschrieben als spontan, als lebenslustig. Sie hört auf ihr Bauchgefühl, folgt ihren Emotionen und liebt ihre Kids überschwänglich. Das tust du auch im echten Leben natürlich, deine Kids lieben.
Ja, natürlich.
Wie viel hast du? Zwei, ne?
Ja, genau.
Die sind über 10 schon, oder?
Nein.
Ach, die sind noch
die
weit
sind
unter
kleiner.
10. Ach so. Ja, und die schwierige Phase hast du noch vor dir.
Ich finde es jetzt auch schon schwierig genug. Dieser blöde Spruch, den man so oft gehört hat, der ist ja leider wahr. Je größer die Kinder, desto größer die Probleme. Man denkt, das kann ja nicht sein, aber es ist wirklich so.
Und du weißt immer nur so viele Kinder zum Geburtstag einladen. Wie viele Jahre das Kind hat?
Ja, das ist ja deutsch. Das machen wir so nicht. Das machen wir so auf jeden Fall nicht, nee.
Aber du denkst dann manchmal schon auch noch in diesen Kategorien, obwohl du jetzt seit, ich weiß nicht wie viel, 100 Jahren, 20
genau.
Jahren oder sowas in Deutschland zu Hause bist.
4.700 Jahren in Deutschland, genau.
Ja, und du ja auch viel mehr wie eine Deutsche wirkst, als wie eine Dänin. Also dadurch, dass du so einfach...
Moment, ist das jetzt gut oder schlecht?
Nein, ist gut. Du hast halt deine dänische Identität verloren für uns, klar.
Ja, aber, ich sag auch mal, wir Deutschen, ne? Und alle so, ja, ja. Und ich sag, ich bin, naja, gut, egal.
Aber denkst du manchmal noch so tatsächlich in diesen Kategorien, dass du unterscheidest, so hätten wir es aber in Dänemark gemacht, so machen es aber die Dänen und die Deutschen sind eigentlich, manchmal wir Deutschen, sind da aber auch sehr speziell.
Also die Dänen und die Deutschen sind nicht so unterschiedlich. So, okay. Das muss man ja schon mal sagen. Das ist jetzt nicht der größte Unterschied. Wenn ich jetzt aus Italien käme, wäre ich natürlich so, das ist es nicht, aber es gibt natürlich schon Momente, wo ich denke, also vor allem jetzt, früher nicht so richtig, aber in den letzten paar Jahren, wo ich denke, ach, da wäre mir Dänemark irgendwie auch ganz lieb. Und das sind dann so Sachen, sich nicht ganz so ernst nehmen vielleicht, ein bisschen mehr Humor, auch wenn ich dann in Dänemark bin und dann wieder dänisches Fernsehen anmache und dann diese dänischen Shows, die sind einfach so lustig und niemand nimmt sich wirklich ernst und jeder redet dann irgendwie über Pimmel und Pupsen und alle lachen, auch die Erwachsenen, und hier ist es so, oh Gott, wie peinlich, und ich denke so, oh, das ist so viel Selbstkontrolle manchmal. Das ist dann nicht so lustig einfach.
Also die Dänen haben Luke Mockridge von abends bis morgens.
Ein bisschen, ja.
Schon. Ich wusste gar nicht, dass die so einen Humor haben oder dass die auch für diese Art bekannt sind, die Dänen. Die wirken immer so ruhig auf mich und so einfach entspannt.
Ja, sind wir ja vielleicht auch ein bisschen entspannter. Aber ich meine, die Dänen haben einen Humor. Und da möchte ich bei den Deutschen das erstmal im Raum stellen, ob die überhaupt einen haben.
Ja, früher hieß es immer, die Deutschen haben keinen Humor. Und dann haben wir aber so viele Comedians bekommen und auch so viele lustige Fernsehsendungen, dass wir dann irgendwann doch auch die Lustigen waren.
Ist das so?
Ja.
Welche lustigen Comedians, worüber reden wir? Außer Caroline Kebekus, da fällt mir jetzt nicht so richtig jemand ein.
Also wie wäre es mit Bastian Pastewka zum Beispiel?
Ja, das finde ich nicht lustig. Ich mag den Bastian, ich finde, der ist total sympathisch, aber ich finde es nicht lustig. Ich lache da nicht einmal laut, wenn ich das gucke. Bei der Caroline schon, da muss ich schon manchmal laut lachen.
Also ich sehe schon, für dich muss es derber sein als Dänen.
Mhm. Ja, aber es ist so, das ist alles so brav. Und auch die deutschen Stand-Ups, die machen ja eher eine Kabarett-Show oder was weiß ich, das ist alles so auswendig gelernt. Mhm. Das sind meine Witze, und dann guckt man einmal, also ich bin ja mit amerikanischem Stand-Up, mit dänischem Stand-Up groß geworden. Und das ist halt auch viel Freestyle. Das ist so ein bisschen, ne, go with the flow, wie man so schön sagt. Und auch, was entsteht in dem Moment. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, muss ich gestehen, warum das so ist. Und ich glaube, dass die, so wie die deutsche Sprache konstruiert ist, dass man wissen muss, was man sagen möchte, wenn man den Satz anfängt, damit der überhaupt richtig grammatikalisch zu Ende geht. Das macht eine etwas unfreiere Art zu kommunizieren oder eben zu freestylen, als was die Dänen und die Amis oder die Engländer haben, wo du einfach anfangen kannst zu reden, du weißt gar nicht, wo es hingeht, aber du kannst es nicht verkacken, um das jetzt blöd zu sagen, was im Deutschen nicht möglich ist.
Ich wusste, dass die deutsche Sprache irgendwie sperrig ist, man kann nicht so gut mit ihr arbeiten, deswegen singen auch viele ja so ungern damit, aber ich habe es noch nie so benennen können, wie du es gerade gesagt hast,
also
dass wir wissen müssen, wie wir enden wollen, und dadurch wird so eine gewisse Flexibilität schon mal von vornherein verhindert.
Ja, für bestimmte Sachen. Und andererseits muss man ja sagen, dass die deutsche Sprache auch extrem vielseitig und genau ist und viel genauer auch als die dänische oder die englische. Ich weiß, man sagt, keine Sprache hat so viele Worte wie Englisch, aber da reden wir ja auch über auch alte Worte, die nicht mehr benutzt werden und bla bla bla. Aber um ein Gefühl zu beschreiben zum Beispiel, gibt es kenne ich keine Sprache, wo du so differenziert das beschreiben kannst wie im Deutschen. Das macht es aber auch schon wieder fester. Also wenn ich jetzt sage, der da drüben, es ist schon anders, als wenn ich sage, er da oder den da. Ich kann so viel, ich gebe so viele Möglichkeiten, das zu sagen, was alles ein bisschen ein anderes Gefühl bei dir auslöst. Ne, dann, also das ist so präzise und so genau, was wiederum extrem poetisch ist, aber es ist sehr vorgegeben und es ist sehr fest. In dem Moment, wo ich mich dafür entscheide, das ist das Wort, was ich nutze, dann ist es auch ganz schön klar, was bei dir im Hirn passiert. Und das ist im Dänischen oder im Englischen, da hat es viel mehr damit zu tun, auch wie ich das sage, in was für eine Situation, wie ist die Stimmung. Es ist auch da freier und mehr Raum für Interpretationen und ich muss auch mehr leisten, dass du genau das empfindest, was ich dir vermitteln möchte.
Habt ihr im Dänischen eigentlich, denn viele Länder, weil die deutsche Sprache so ist, wie sie ist, weil sie Wörter hat, die andere nicht haben und Dinge so benennt, habt ihr im Dänischen zum Beispiel das Wort Waldsterben, was die Engländer ja übernommen haben von uns? Oder die Franzosen auch, Le Waldsterben?
Das ist eine super gute Frage. Dafür bin ich auch nicht genug in der dänischen Nachrichtenlandschaft unterwegs, dass ich das wüsste. Good. Mhm.
Oder sowas wie Fremdschämen zum Beispiel, Geschmacksverirrung. Das gibt angeblich nur im Deutschen.
Ich überlege gerade, also es gibt ja einen Begriff, oder zwei Begriffe, wo wir Dänen ja sagen, die gibt es nur bei uns.
Ja.
Und das ist das Jante-Gesetz, Jante-Loven, was betitelt, dass sobald ein Däne Erfolg hat, finden wir die Scheiße.
Klingt aber auch deutsch eigentlich.
Also wie fast. Neid halt, ne? Mhm. Aber wir haben halt ein extra Wort, also ein Gesetz dafür, quasi so ein ungeschriebenes Gesetz, Jente-Loven. Dann kommt, Vorsicht, sonst kommt gleich Jente-Loven, ja. So. Das natürlich, und wir haben natürlich Hüge. Also, und bei Hüge muss man sagen, das Wort Hygge habt ihr auch, das ist gemütlich, oder wir Deutschen haben das ja auch, das heißt einfach nur Gemütlichkeit.
Ja.
Was wir aber mit dem Wort machen in Dänemark, ist, dass wir das als Verb nutzen. Wir sagen dann, hey, lass uns hügen, also lass uns gemütlichen, lass uns das aktiv tun. Und nicht nur, oh, jetzt ist es aber gerade gemütlich in der Situation. Nein, wir machen jetzt gemütlich. Ja. Und das gibt es im Deutschen nicht. Und ja, das sind so die einzigen zwei Worte, die mir von der Richtung hierüber einfällt, die wir so nicht haben in Deutschland. Ja.
Dafür haben wir im Deutschen den inneren Schweinehund.
Ich meine, den haben wir alle.
Den muss man sich aber auch, erstmal ausdenken, oder? Also rein sprachlich gesehen. Den inneren Schweinehund.
Aber so heißt er auch auf Dänisch.
Wirklich?
Ja.
Ach, guck mal, es galt als ein Wort, das es nur im Deutschen gibt.
Ja, nee, aber ich meine, Dänisch ist ja auch eine germanische Sprache.
Ja, auch wieder wahr.
Das ist natürlich, ich denke, wie ich schon sagte, es gibt nicht so große Unterschiede zwischen den Dänen und den Deutschen. Nein.
Habt ihr den Kummerspeck?
Ich weiß gar nicht, was das ist. Es ist einfach, wenn man Kummer hat und dann...
Wenn man unglücklich verliebt ist, zum Beispiel Liebeskummer hat, dann ist man so deprimiert, dass man einfach Süßigkeiten in sich reinstopft.
Oh Gott, ich bin so deutsch, ich weiß es nicht mal. Mir fällt überhaupt nichts dazu ein auf Dänisch, wie man das nennen würde.
Weil es das auch nur im Deutschen gibt, wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich meine Schwester fragen. Mein Gott.
Ist die da? Nein.
Nein, leider
also
nicht.
Ich
rufe sie an. Moment. Stopp, halt. Geht das mit Funk und so?
Ja, sure.
Ich weiß es wirklich nicht. Oh Gott, ich bin so deutsch geworden, ne? Wahnsinn.
Ja, gut, man kann ja auch nicht alles kennen. Schon gar nicht, wenn man so selten in dem Heimatland ist, wie du das.
Wie oft du das gerade gesagt hast.
Entschuldige, wie oft fährst du darüber so? Sagen wir zweimal im Jahr?
Ja.
Ja, zweimal im Jahr.
Ja. Das ist so. Das ist so. Ja,
die von außerhalb heißt es dann.
Ja, genau. Die Emigrantin.
Die Emigrantin.
Ja, das ist mein Emi, nennen sie mich zu Hause.
Ach, die Emi.
Ach, Emi kommt.
Was hattest du sonst noch für, sag ich mal, Spitznamen? Denn jetzt hier in Bonusfamilie, da habt ihr zum Beispiel auch, und da fragt man sich am Anfang mal, warum heißt die so, Püppchen. Das ist ja eine ältere Dame, die wohl auch schon als kleines Kind ein Puppengesicht hatte und sich jetzt auch mal sehr stark schminkt und so. Ja. Aber die heißt Püppchen. Und es wirkt immer erst so ein bisschen irritierend.
Schlimm,
warum heißt die Püppchen? Weißt du es?
Ich weiß es tatsächlich nicht, aber das ist so eine gute Frage. Und ich denke, dass entweder Steve das wissen müsste.
Steve natürlich, Randolph,
ja, genau, natürlich weiß. Püppchen selbst. Oder vielleicht die Autorin, die würde ich auch gerne mal dazu befragen. Weil, aber ich finde das toll. Ne? Ich liebe auch diese Figur. Das ist so, ja, wir haben uns alle kaputt gelacht. Ja.
Also keiner hat mal gefragt, aber Seth, warum heißt die eigentlich Püppchen?
Ist das nicht abgefahren, dass keiner das gefragt hat?
Total. Ihr wart halt alle so im Tunnel, weißt du?
Ja, wir waren natürlich
voll
alle, vor allem wie Schauspieler halt so sind, nur mit uns beschäftigt. Nur ich und meine Rolle, alles andere ist mir egal.
Hast du das eigentlich auch manchmal, dass du einen Film drehst und es hat vielleicht einen vorläufigen Projekttitel oder so? Mhm. Oder aber letztendlich der Filmtitel, wo du denkst, oh, was ist denn das für ein Titel? Der Film ist doch eigentlich ganz schön.
Ja.
Aber was habt denn da für einen Titel eigentlich?
Natürlich, ich glaube, das haben alle Menschen beim Film ganz oft. Weil man ja oft fängst ja an zu drehen, wenn der Autor sich einen Titel ausgesucht hat, der irgendwie für ihn ja auch künstlerisch gut passt.
Mhm.
Und dann kommt ja dann irgendwann die Redaktion oder der Sender und sagt, ja, das verkauft sich nicht so gut. Und dann wird es leider ja dann oft ein bisschen klischeelastig, weil man dann auf Sachen zurückgreift, die man meint, die haben schon mal funktioniert. Ich bin übrigens nicht dieser Meinung, dass das ein Weg zum Erfolg ist, aber das passiert uns ja leider allen ganz oft, finde ich, dass man denkt, wie, das ist der neue Titel? Schade.
Ich habe das witzigerweise auch gedacht,
bei
Die Toten vom Bodensee.
Ja,
die Reihe,
ja,
wo du auch dabei bist.
Ja, ja.
Und ich finde, die Sendung an sich ist einfach viel besser als der Titel. Die Toten vom Bodensee, das ist wie die toten Augen von London. Das klingt so klischeehaft, oder? Aber
nee, das ist echt eine gute Frage. Ich erinnere mich auch gar nicht, was angedacht war. Das war nämlich auch nicht der Arbeitstitel. Aber das ist so, dass wir haben damals angefangen, das muss 7, 8 Jahre her sein, glaube ich, dass wir den ersten Film gedreht haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich weiß auch, dass ich auch dachte, naja, also das klingt natürlich so ein bisschen, vor allem finde ich, klingt das für mich ein bisschen nach einer Gruselgeschichte.
Ja,
und es ist ja einfach wirklich knallharter und sehr guter Krimi.
Mhm.
Ja.
Die Toten vom Bodensee.
Ja, das können so Geister sein oder so, ne? So halt die drei Fragezeichen und die Toten vom Bodensee.
Genau. Ist auf jeden Fall sehr reißerisch.
Absolut.
Reißerisch. Was heißt reißerisch auf Dänisch? Oder ist das ein
Diese
Wort?
Diese Fragen müssen oder aufhören.
Oder habt ihr das Wort nicht?
Bestimmt haben wir das.
Entschuldige bitte.
Frag doch mal eine Dänin.
Bist du überhaupt eine echte Dänin? Kann ich mal bitte deinen Ausweis sehen?
Ich hab, guck mal, ob ich meinen Pass dabei habe. Ich fühle mich jetzt ganz schlecht. Wir müssen Nein, ganz dringend dieses Interview umreißen das und in eine andere nicht. Richtung steuern.
Lisa.
Oh, ja, Lisa.
33 Lisa Jahre reden. Alt. Deine Rolle in Bonusfamilie.
Ja.
Deine Kids, die liebst du ja auch im privaten Leben. Ansonsten, was hast du von dir mit in diese Rolle reinbringen können? Das muss man ja gar nicht. Aber viele Schauspieler machen das natürlich ganz gerne, weil sie den Bezug irgendwie zu sich selbst suchen. Wie ist das bei dir?
Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich nicht Schauspielerin werden wollte, weil ich das wahnsinnig anstrengend finde, diese Selbstsuche auf der Arbeit. Das ist nicht mein Ding. Ich schmeiß mich auf jeden Fall komplett rein in einer Figur und das ist ja auch, glaube ich, höre ich zumindest auch das, was die Leute mögen, wenn ich spiele, dass ich mich zeige, oder diese Figur zeige. Ich zeige mich verletzlich, man darf in meine Augen schauen, man darf in meine Seele, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, reinschauen. Und das ist eben der Punkt. Das ist, du kannst nichts spielen. Das geht nicht, aber das sieht man. Das heißt überhaupt nicht, dass ich diese Figur bin. Das heißt aber, dass dieses Gefühl, was diese Figur gerade hat, das muss schon echt sein. Also das muss ich schon gerade empfinden. Und das kann natürlich ein bisschen schwierig sein, wenn ich jetzt eine Figur spiele. Große Beispiele wären natürlich ein Mörder zu spielen. Warum bringt er jetzt gerade jemand um? Wie kann ich das füllen? Aber in seinem Universum muss man sich einfach eingestehen, macht das Sinn. Mhm. Und das ist ja eben meine Aufgabe als Schauspielerin. Und das ist bei so einer Figur wie die Lisa nicht wahnsinnig schwierig, weil die natürlich auch viele Gemeinsamkeiten mit mir hat oder haben könnte. Die reagiert trotzdem für mich privat absolut absurd ganz oft.
Mhm.
Aber ich habe sie natürlich auch mir sehr nah angelegt in ihrer Art. Ich habe mir da jetzt keine andere Körpersprache ausgedacht, was manchmal so ist. Also manchmal auch je nachdem, was für Klamotten jemand trägt oder so, dann läufst du anders. Oder ich habe vor ein paar Jahren so einen Zweiteiler gedreht in Vietnam, Sommer in Vietnam. Und da habe ich zwei Figuren gespielt. Ich habe zwei Schwestern gespielt, eineiige Zwillinge. Und da hatte ich für beide, ohne drüber groß nachzudenken, so eine ganz andere Körperlichkeit, weil das zwei völlig verschiedene Figuren waren. Und das ist bei Lisa nicht der Fall. Also Lisa bewegt sich wie ich, sie lacht wie ich, sie weint wie ich, sie weint nur an Stellen, wo ich nicht weinen würde. Und sie ist vor allem, sie streichelt viel mehr als ich, das mag ich ja gar nicht, bin ja relativ konfliktscheu.
Ach, ist das schön, meine Frau zu treffen, die konfliktscheu ist.
Ich weiß es nicht, ich wünsche mir ganz oft, dass ich das nicht wäre. Und ich habe oft gedacht bei Lisa, ja Mann, ey, warum habe ich in so einer Situation nicht auch so reagiert? Ja? Ja gut, wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. Ja, ich mochte diese Figur sehr gerne. Ich mochte die gerne spielen. Ich mochte auch gerne, dass sie manchmal so falsch reagiert und dass sie so falsch sich benimmt. Also ich meine, du hast es ja gesehen, die eine Szene, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber wo sie vor dem Haus steht von ihrem Ex-Mann und nach ihrem Kind schreit. Ja, also wo ich denke, egal was für einen Schmerz du gerade hast als Mutter und wie du gerade drauf bist, das traumatisiert nur dein Kind. Ja, das ist so unfair dem Kind gegenüber. Das würde ich niemals tun.
Aber das Kind kommt raus immerhin.
Ja, und das arme Kind. Also das Kind ist doch eigentlich sauer auf seine Mutter. Total. Und jetzt wird er quasi gezwungen, sie zu verzeihen, weil sie auch weint. Also das ist so, es geht gerade nicht um dich, Lisa, es geht um das Kind. Aber in Lisas Welt geht es doch immer um Lisa. Auch wenn sie natürlich sehr süß und sympathisch dabei ist. Aber sie ist auch ganz oft sehr grenzüberschreitend. Das fällt nur im ersten Moment nicht so auf.
Ich musste gerade dran denken, als du gesagt hast, man hat eine Kleidung oder ein Kostüm oder so, durch das man sich dann wirklich schon ganz anders fühlt, indem man dann auch plötzlich ganz anders geht.
Klar.
Und ich musste denken an Merit Becker, die in Berlin jetzt so Theater gespielt hat, mit Katharina Thalbach zusammen, in so einer Western-Slapstick-Komödie.
Oh.
Und sie hat zum ersten Mal in ihrem Leben Cowboy-Stiefel angehabt.
Ja.
Und hat gesagt, der Gang verändert sich komplett.
Automatisch.
Es war eine Erfahrung, sagt sie. Es war fast eine Reise, zum ersten Mal Cowboy-Stiefel anzuhaben. Hast du schon mal Cowboy-Stiefel angehabt?
Richtige Cowboy-Stiefel? Ja, habe ich.
Okay.
Ich habe mal in Kanada gedreht. Da kriegt man sowas geliefert sozusagen. Ja, nee, aber das ist es eben. Also es macht ja einen riesen Unterschied, auch ob ich Turnschuhe anhabe, ob ich Stiefel anziehe, ob ich High Heels anziehe. Habe ich einen Rock an, habe ich eine Hose? Ist ein kurzer Rock, ein langer Rock? Also das macht ja was mit mir.
Absolut. Mhm. Ihr habt mit 10-Jährigen habt ihr natürlich ordentlich was an der Backe in Bonusfamilie. Mhm. Ne? Und dann noch innerhalb dieser Patchwork-Familie zwei, die sich gar nicht ausstehen können, auch noch am gleichen Tag Geburtstag haben.
Ich glaube, zwei Tage auseinander.
Und dann kommen die Eltern auf die Idee, auch noch eine gemeinsame Feier zu machen.
Moment, Lisa kommt auf die Idee. Genau das meinte ich eben, wo Lisa dann wieder scheinbar nach außen hin Harmonie möchte und das alle sollen sich gut verstehen. Und eigentlich ist sie total grenzüberschreitend.
Natürlich, ist ja eine komplett dämliche Idee auch.
Genau. Und sie möchte natürlich, und sie tut es aus bestem Gewissen und Wissen heraus, sie möchte bevor, weil sie ist ja schwanger, das wissen die anderen ja nicht, sie möchte ja, bevor dieses Baby kommt, dass Frieden herrscht. Nur so läuft das nicht.
So nicht.
So nicht, Lisa.
Was warst denn du für eine 10-Jährige damals?
Mit 10. Ich überlege gerade, da wollte ich noch Zoologin werden und und wollte halt Zoologie studieren und in den Regenwald ziehen, ja.
Genau. Ah, ja. Da siehst du mal, du wolltest ja noch die Welt retten eigentlich, bis du Schauspielerin wurdest. Dann musstest du das Projekt irgendwie aufgeben.
Gründlich schiefgelaufen, ja.
Eine 10-Jährige auf jeden Fall, die ja schon wusste, was sie wollte. Also so hattest du da ganz, oder mal heute so und dann andermal so.
Also ich sag's mal so, ich sehe es auch gerade bei meinen Kindern und es ist genau wie bei mir und meiner kleinen Schwester, die immer wusste, also meine kleine Schwester, sie wusste immer, ich will singen, ich will Musik machen. Und das macht sie auch heute. Ne? Die hat da auch sehr zielstrebig das verfolgt. Ja. Und ich mochte viele Sachen gerne und ich konnte auch viele Sachen. Und das ist so, dann, wenn dann sagt die Kunstlehrerin sagt, du musst unbedingt was mit Kunst machen. Der Gitarrenlehrer meinte, Ines, du wirst die nächste whatever, bla bla, Mega-Gitarristin. Und dann habe ich ja auch schon geschrieben, da war ich 15, habe ich schon Drehbücher geschrieben. Hatte einen Mentor bei Zentropa, der meinte unbedingt, das ist der Weg, du musst Regie machen, du musst schreiben, du musst Filme machen. Und da habe ich da irgendwie Kindertheater, so Jugendtheater gespielt und ich muss unbedingt schauspielen. Und ich war so verwirrt, dass ich wirklich überhaupt nicht wusste, was ich machen will. Weil ich hatte das Gefühl, naja, irgendwie kann ich alles so ganz gut, aber richtig, richtig gut kannst du ja was nur, wenn du dranbleibst. Und wenn du dich wirklich da reinhängst. Und das ist ja eben das, was ich mit meinen Kindern jetzt auch so habe und auch denen das erkläre, wenn ich sage, naja, man kann schon alles machen, man muss sich aber schon auch dafür entscheiden. Weil ob man ein Anfangstalent für etwas hat oder nicht, wenn man jetzt ganz faul da rangeht und sich nicht aktiv da drin verbessert, dann wirst du überholt von dem, der mehr Disziplin hat. Wenn du aber irgendwie sofort aufgibst, weil du es überhaupt gar nicht kannst und eigentlich möchtest du es gerne machen, ist auch blöd, weil du könntest das schon ordentlich lernen, wenn du einfach dranbleibst. Also das ist so, nicht, dass man jetzt mit 5 Jahren schon wissen muss, was man machen will, aber das einfach mitzunehmen im Leben, dass man nicht sofort aufgibt, wenn man nicht sofort der Allerbeste ist und dass man vor allem schon irgendwann sich einfach entscheiden muss. Und dann klappt das auch. Also das finde ich schon, ich habe da sehr lange für gebraucht. Ich
meine, aber was hat dich denn in die Schauspielerei geschubst, weil du eigentlich ja nie Schauspielerin werden wolltest? Irgendwie war es auch ein komischer Beruf, oder?
Ja, das war vor allem für mich sehr, sehr lange kein richtiger Beruf. Und ich habe, ja, das ist, das, ich glaube, weil ich das nicht so für mich so aktiv entschieden hatte, empfand ich das auch ganz lange als eine Art Nichtleistung, weil ich dachte, ja, ich tue ja nichts. Ich mache ja einfach nur das ist ja gar nicht anstrengend für mich. Also das war jetzt nicht etwas, was mir schwer gefallen ist und dadurch fand ich das sehr unangenehm, dafür Lob zu bekommen. Und habe das auch manchmal wie so ein Schimpfwort empfunden, wenn jemand sagt, ah, die ist Schauspielerin und dachte, nee, Moment. Also es gibt ja, muss man sagen, es gibt sehr, sehr viele Vorurteile Schauspieler gegenüber.
Und die meisten stimmen?
Also. Einige davon stimmen schon, das muss man schon, also wenn man so klischeehaft drauf guckt und in der Masse und die Breite und guckt, okay, wie viele von denen haben irgendwelche krasse egomanische Probleme? Ja, schon einige, ja, also beim Film überhaupt, nicht nur die Schauspieler. Und da habe ich ganz lange für gebraucht, um so einen Punkt um an einen Punkt zu erlangen, wo ich dachte, ja, klar gibt es die, aber das bin ja nicht ich. Also ich bin ja eine andere Schauspielerin. Und mittlerweile, ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt 37, mittlerweile mache ich diesen Beruf auch sehr gerne. Und ich nehme auch an, also ich kann es annehmen für mich, dass ich es auch gut kann, was auch gern ganz lange für mich schwer war. Aber ich sage, ja, nee, eigentlich, ich kann das ja auch gar nicht. Das ist ja Zufall, dass es klappt. Ja.
Und hast du trotzdem das Gefühl, dass du dich, sage ich mal, benehmen musst, dass du nicht so wirst irgendwann mal, selbst in einer stressigen Situation, wie die Schauspieler, die du ein bisschen verachtest, für das Ego zu groß wird? Oder achtest du bei dir bewusst darauf, dass du irgendwie normal bleibst?
Nee, also normal, glaube ich, also von wegen so am Boden oder sowas, das werde ich immer sein. Was ich aber, wo ich wirklich tatsächlich mit kämpfe, ist, da kam aus der Soap Mitte 20 und dann an richtigen Sets gearbeitet habe und wahnsinnig viel Lob bekommen habe von allen möglichen, auch von der technischen Abteilung, sage ich mal, auch schon, dass ich ja immer meinen Text kann, dass ich immer die Marke treffe, dass ich immer schön laut spreche. Also ich habe wahnsinnig gut funktioniert und habe ganz viel Lob dafür bekommen, dass ich diese technischen Sachen so gut beherrscht habe. Und immer da, man muss mich nie suchen gehen. Es ist nie die Frage, wo ist die Ines? Ich bin da, bevor die überhaupt rufen können, wir brauchen die, dann stehe ich schon da, ich weiß es doch schon, ich gucke ja mit. Also wie so eine kleine Maschine habe ich wahnsinnig gut funktioniert. Und da habe ich sehr, sehr lange für gebraucht, um zu verstehen, dass um eine wirklich gute Schauspielerin zu sein, ist es nicht meine Aufgabe zu funktionieren. Da habe ich bestimmt 10 Jahre für gebraucht oder so 18 Jahre, 8 bis 10 Jahre für gebraucht, dass ich wirklich verstanden habe, hey Moment, auch wenn es für den Ton einfacher ist und besser ist und bequemer ist, ist es nicht meine Aufgabe, laut und deutlich zu sprechen, wenn es nicht das ist, was in diesem Moment die Szene und meine Figur unterstützt. Da habe ich lange für gebraucht und was jetzt in den letzten Jahren noch dazukommt, ist dann eher das, worauf du gerade so hinaus wolltest, dieses mit dem sich daneben benehmen oder so. Und das tue ich menschlich nicht, aber wo ich merke, wo ich manchmal jetzt an meine Grenzen komme, von dem zu allem nett sein wollen und bloß nicht irgendwie ein Aufstand oder das soll ja so oder so nicht, also ich möchte ja nie, dass es um mich geht, ne? Ich bin das dritte Kind von 4, das ist dann eh das Kind, was ich ja dann immer so, Hauptsache, die anderen haben ja genug irgendwie, dass ich mache keinen Ärger. Aber dann manchmal da zu stehen und sagen, okay, Moment, ich mache diesen Beruf jetzt fast 20 Jahre, ich weiß einfach, was ich tue und ich weiß, dass das jetzt gerade die falsche Entscheidung ist. Und wirklich zu sagen, nein, stopp, so mache ich das nicht. Und das aber hat ja nichts mit dievenhaft oder zickenhaft zu tun, sondern ich möchte eine gute Arbeit leisten. Und ich möchte, dass das Produkt am Ende so gut wird wie möglich. Und das bedeutet tatsächlich, dass ich manchmal bestimmte Kämpfe dann nehmen muss, aber natürlich mit den richtigen Menschen und nicht, wie viele das machen, dann wird nach unten getreten, nach oben, ne, wissen wir alle. Das ist es nicht, sondern eben halt an der richtigen Stelle zu sagen, hey, stopp, stopp, das ist jetzt die falsche Richtung oder ich bin komplett anderer Meinung und dann kann ich das natürlich auch fachlich begründen. Aber es ist wirklich, wie du schon sagtest, also vielleicht spielt das auch sogar ein bisschen mit rein, wie du das formuliert hattest, dass man bloß nicht, dass ich bloß nicht so gesehen werden möchte, das bin ich ja nicht. Es ist wirklich eine Überwindung für mich, jedes Mal zu sagen, hey, warte.
Ja.
Das geht irgendwie besser und anders und ich möchte das so nicht. Das ist ganz schwierig für mich.
Du bist ja mit 19, bist du von Dänemark nach Deutschland. Nach Berlin war das damals?
Nach Berlin, ja.
Was? Wir haben leider nur noch eine Minute. Okay, aber okay. Was war dein Ziel, als du hier rübergekommen bist? Was wolltest du?
Ich wollte Deutsch lernen und ich wollte herausfinden, was ich machen möchte.
Okay. Ja. Hat aber trotzdem ein bisschen gedauert noch, ne?
Ja, bis das hat du immer das noch. Ja, genau. Das hat sehr lange gedauert.
Beim nächsten Mal sprechen wir mehr über diese verrückte, wilde Berliner Zeit, in der du es ja hast bestimmt krachen lassen.
Nee. Das war ich noch nie, leider.
Ines, Björk, David. Oh, dieses O. Björk hat ja dieses wunderbare O mit dem Strich. Wie heißt das, der Buchstabe?
Ö.
Ach, das ist Ö. Ja. Habt ihr eigentlich auch normales O auf der Schreibmaschinentastatur?
Ja, ja.
Habt ihr
ja
auch?
Ja, wir haben ja quasi
O und Ö.
Ja, genau. Das sind zwei getrennte Zeichen und wir haben ja dann E, Ö, O. Wir haben 3 Buchstaben mehr.
Ihr habt 3 Buchstaben mehr. Weil ich dachte nämlich gerade noch, wenn man mit diesem Ö, wenn ihr immer nur Ö hättet und den Strich aber weglassen würde, was könnte man für Tinte sparen im Leben? Auch der Umwelt zuliebe. War nur so eine Idee.
Gute Idee.
Ines, Björk, David zu sehen jetzt als Lisa, als eine der Mütter, die mit den Kindern und den restlichen Familienmitgliedern dieser großen Familie zu kämpfen haben. Bonusfamilie dann jetzt im 1. Dankeschön für heute.
Vielen Dank.
Und bis die Tage. Grüße nach Berlin.
Vielen Dank.